Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem aerodynamischen Radsport-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, also ich glaube, das Intro verrät alles. Wir brauchen gar nicht mehr über den heißen Brei herumreden. Und nachdem wir ja schon wissen, wie unser heutiger Gast immer sehr, sehr viele coole Geschichten hat und eine Folge selten genug ist, schwafeln wir nicht lang rum und gehen direkt rein.
Ja, und wir können nur sagen, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn unser heutiger Gast irgendwo ein Rennen fährt, irgendwo im Einsatz ist oder irgendwo eine Bikepacking-Tour macht oder so, mir dann und dir, glaube ich, auch die Leute schreiben, hey, er ist schon wieder unterwegs, er ist schon wieder völlig, er eskaliert schon wieder komplett, bitte macht's wieder mal einen Podcast mit ihm. Und heute ist es wieder mal so weit, dass wir den Robert Müller eingeladen haben und er hat uns jetzt schon gelauscht beim Intro.
Und deswegen sagen wir, hallo Robert, danke, dass du Zeit für uns hast und dich wieder mal hinsetzt mit uns und Revue passieren lässt, was passiert ist, seitdem wir uns das letzte Mal im Podcast gehört hat. In Person haben wir uns erst vor 1,5 Wochen gesehen.
Ja, genau. Ja, hallo, danke für die Einladung und freut mich wieder mit euch zu sprechen.
Wie viele Rennen bist du seit dem Race Across Austria schon wieder gefahren in den letzten paar Tagen? Oder lässt es jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen?
Zweimal Trainingskriterium, Dienstagabend. Aber sonst eher ruhig, ja.
Ein bisschen weniger Nachbelastung als üblich. Aber du hast dich schon wieder für die nächsten Rennen angemeldet, oder? Habe ich gesehen, du hast schon wieder einen relativ dichten Kalender.
Ja, also jetzt dieses Wochenende mache ich bei mir so einen Ultramarathon im Thüringer Wald über 330 Kilometer mit 6.500 Höhenmeter. Ist aber jetzt kein Rennen. Sonntag vielleicht so ein kleines Rundstreckenrennen. Und dann in 2 Wochen Rata, Race Across the Alps. Dann Anfang Juli Rundfahrt in der Karibik auf Martinique, 2 Wochen Rundfahrt. Und dann mal schauen, dann weiß ich auch noch nicht genau.
Wann genau ist das Rata? Welches Datum?
28. Juni ist Start. Also 28. 29. Juni.
Ja, sehr cool. Da hätten wir uns fast wieder getroffen, weil eigentlich wäre ich in den Drei-Länder-Giro gefahren. Aber das ist eine Woche vor dem Three Peaks und ich habe nicht so viel Erfahrung wie du. Ich würde das wahrscheinlich nicht so gut wegstecken. Und nervlich wäre es mir wahrscheinlich zu aufwendig von Tirol mit dem Rennrad und dann zurück auf Bikepacking umbauen und das innerhalb von wenigen Tagen. Das halten meine Nerven nicht aus.
Ja, ist auch verständlich.
Aber du bist heuer wieder die Saison ganz, ganz früh gestartet mit 2 Rundfahrten in Südamerika. Magst du ganz kurz erzählen, welche Rundfahrten das war und wie du zwischen den Rundfahrten von einem Startort zum nächsten gefahren bist?
Ja, also angefangen hat es, glaube ich, Mitte Februar, bin ich nach Argentinien geflogen und bin da die Vuelta Mendoza gefahren, über 9 Etappen, glaube ich. Und die wollte ich schon länger mal fahren, weil da gibt's eine ganz krasse Bergankunft auf 3.800 Meter in den Anden. Und das ist so ziemlich das Höchste, was ich kenne von Elite-Rundfahrten, was es da gibt an Bergankünften. Also es gibt in China noch eine Rundfahrt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau, die ist auch so auf 3.8. Und in Bolivien eine, aber höher als 3.8 kann man, glaube ich, nirgendwo fahren. Also mir ist nichts bekannt. Ja, dann bin ich die mit dem deutschen Team als Gastfahrer gefahren und hatte auch meine stärkste Leistung bei dieser Bergankunft eben, weil ich mit der Höhe erstaunlich gut zurechtgekommen bin. Und dann nach der Rundfahrt bin ich da geblieben und bin mit dem Rad innerhalb von 2 Wochen nach Santiago de Chile gefahren. Und eigentlich der direkte Weg, das wäre nur 400 Kilometer gewesen, aber ich bin einen langen Umweg gefahren, hoch nach Norden, über 1700 Kilometer, weil ich auf dem Paso Agua Negra fahren wollte unbedingt. Und der ist 4.800 Meter hoch, also nochmal 1.000 Meter höher. Und mit dem Rad auf so eine Höhe hochzufahren, die Möglichkeit gibt es auf der Welt, glaube ich, selten. Und da habe ich auch dann 80 Kilometer Gravel in Kauf genommen mit dem Rennrad und bin da eben auf 4.8 hochgefahren. Das ist der höchste Grenzübergang zwischen Argentinien und Chile. War wunderschön, fast nichts los, also ganz wenig Verkehr, wahnsinnige Ausblicke, ganz klare Luft und keine Wolken, sonnig, auch nicht zu kalt, also sogar wärmer, als ich gedacht hätte. Nur wahnsinnig windig, das war ein bisschen das Problem. Also oben, ich konnte kaum anhalten, weil es so starker Wind war. Ja, und dann bin ich eben runter nach Chile auf der anderen Seite, ans Meer runter, also von 4,8 dann bis auf 0 runter ans Meer, nach Santiago de Chile gefahren. Von da bin ich nach Brasilien geflogen, bin dann Vuelta de Goiás gefahren für ein holländisches Team als Gastfahrer. Das waren 5 Etappen. Und da war es wahnsinnig heiß, also schwül heiß, das Wetter, jeden Nachmittag Gewitter. Und die Topografie hat mir da eigentlich gar nicht so gelegen, weil da ging es sehr viel steil hoch und steil runter. Zwar nicht lang, aber immer so steile Wellen. Das lag mir nicht so gut. Nach der Rundfahrt hatte ich dann, glaube ich, nur ein paar Tage Zeit, bin ich dann nach Uruguay geflogen und bin wieder die Vuelta del Uruguay gefahren, die ich letztes Jahr auch gefahren bin, über 11 Etappen. Und diesmal als Gastfahrer für ein argentinisches Team. Und habe da, ja, gerade als es gut lief, als ich so in den Schwung gekommen bin und meinen ersten Top-10-Platz auf einer Etappe erreicht hatte, hatte ich dann schwere Lebensmittelvergiftung, musste ins Krankenhaus, war völlig am Ende, bin aber trotzdem weitergefahren, habe mich irgendwie durchgekämpft und habe die Rundfahrt auch beendet. Und dann bin ich zum Abschluss nochmal, weil ich noch ein paar Tage Zeit hatte, nochmal nach Brasilien und habe Badeurlaub quasi gemacht an der Copacabana und am Ipanema Beach. Das war auch wunderschön. Und insgesamt war ich dann 7 Wochen in Südamerika unterwegs.
Jetzt muss ich noch mal kurz einhaken, die Geschichte mit 4.800 Meter Höhe. Wie weit kann man da mit dem Rennrad fahren? Ich meine, natürlich noch ganz oben, aber wie weit ist da Asphalt und wo geht Schotter los? Und wie kann man sich das irgendwie vorstellen? Wie viele Kilometer ist da der Anstieg oder von wo weg geht der Anstieg?
Also das fängt an, ich weiß gar nicht, auf 1000, 1500. Und dann geht's lange Zeit hoch, aber nur flacher Anstieg, also nie steil, auf einer breiten Straße, gut asphaltiert. Und dann ist auch schon relativ früh der Grenzposten, wo man Argentinien quasi verlässt. Und dann ist man wie in so einer Art Niemandsland. Und dann muss er sich auch abmelden. Und die haben ein Bild von mir gemacht und wollten wissen, ob ich jetzt an einem Tag darüber fahre oder ob ich übernachte zwischendrin. Und ich habe auf so 3.500 Meter übernachtet oder 3,3. Mit dem Zelt eben, weil ich nicht auf einmal diese ganzen tausenden Höhenmeter fahren wollte. Und es war asphaltiert bis 30 Kilometer vorm Pass auf der argentinischen Seite. Und dann auf der anderen Seite ging es 50 Kilometer Gravel, bis es wieder asphaltiert war. Also 30 auf der einen Seite und 50 auf der anderen Seite waren Gravel, neben 80 Kilometer am Stück. Aber auch jetzt nicht so ganz brutaler, grober Gravel, sondern schon festgefahren und relativ gut zu fahren im Rennrad. Also ich hatte nur einen Platten. Und es ging eigentlich ganz gut. Nur an manchen Stellen war die Straße ein bisschen verschüttet von Erdrutschen oder Flussläufen. Da musste ich auch mal laufen und das Rad tragen. Und wenn man es geschoben hat, war sofort alles voll Matsch. Also wenn man es 10 Meter geschoben hat, da war dann so Erde und feucht, dann war sofort alles mit Matsch zugesetzt. Dann musste ich es dann wirklich tragen. Und immer wieder Schuhe an- und ausziehen. Also ich habe ja normale Rennradschuhe gehabt und dann immer zum Laufen andere Schuhe angezogen. Und am Anfang habe ich dann ein paar Mal Schuhe hin und her, aber das war nur am Anfang und danach ging es relativ gut. Aber es war nie steil. Und man ist halt, ja, ich weiß gar nicht, wie lang das war. Insgesamt bestimmt 80 Kilometer Anstieg oder so. Ja, und auf der anderen Seite ging es dann halt ewig bergab. Ich bin dann bis ans Meer runtergefahren auf 0 Meter und dachte, ich kann das schön rollen lassen die ganze Zeit. Aber ich hatte so einen Gegenwind. Ich musste die ganze Zeit treten, weil es halt nicht so steil war. Also außer oben, die ersten 10 waren vielleicht steil. Und dann ging es so mittelsteil immer runter. Aber ich musste die ganze Zeit mittreten, weil ich voll Gegenwind hatte. Das war dann ziemlich nervig. Aber an sich war das, also ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe und es war ein super Erlebnis.
Die Fotos haben so unglaublich geil ausgeschaut, die du dort oben gepostet hast oder in die Story raufgeladen hast. Das waren echt, echt wunderschöne Bilder, wie du sagst. So, man hat das richtig irgendwie auf den Bildern gesehen, die klare Luft und ja, die wahnsinnig schönen Landschaften, irgendwie die Steine, die Felsen, das Schotter, das hat irgendwie alles so rötlich, rotbraun ausgeschaut. War ein Wahnsinn und dass dein Radl das durchhaltet, ist ja eigentlich der größere Wahnsinn, wobei über den Zustand deines Fahrrades müssen wir vielleicht später eh noch reden, aber das war, nur damit wir vornherein schon der Geschichte folgen können, du hast immer das gleiche Rad, oder? Du hast nicht zwei verschiedene, sondern du hast dieses eine Rennrad, mit dem machst du alles.
Also ich habe schon mehr Rennräder und im Winter fahre ich auch Winterrad, aber da ist mir dieses Jahr eins kaputt gegangen, da ist mir der Rahmen gebrochen und musste ich aufs nächste Winterrad quasi umsatteln. Aber jetzt für die ganzen Rennen und so habe ich nur ein Rad. Ja. Dann nehme ich immer das Gleiche. Also ich fahre dann die Rundfahrten mit dem gleichen Rad, wie ich Transcontinental gefahren bin. Mit dem fahre ich auch Bikepacking-Trips. Und das ist eigentlich ein zuverlässiges Rad. Und ich kann es halt, weil es noch alte Technik ist, komplett auseinanderbauen und dann in sehr kleinen Karton packen, dass ich es überall mitnehmen kann. Im Flugzeug als normales Aufgabegepäck, in jedem Bus, in jedem Uber-Taxi, das passt überall rein. Das ist dann, also der Karton wiegt dann 15 Kilo mit Rad und allem, was ich so brauche. Und damit lässt sich sehr gut reisen. Wenn ich da 7 Wochen unterwegs bin, bin ich auch viel Bus gefahren, über Nacht mal 12 Stunden und mit Uber-Taxis und alles Mögliche. Und so geht es am einfachsten. Mit so einem alten Rad, das man auseinanderbauen kann komplett. Ja.
Zurück in Europa, hast du dich dann von den Rundfahrten wieder auf die Ultradistanz gewagt und war das Unknown Race dein erstes Rennen oder bist du davor schon was anderes angefahren?
Nee, das Unknown Race war dann ungefähr 10 Tage, nachdem ich wieder hier war, bin ich dann das gefahren. Und ich hatte ja dann 7 Wochen in Südamerika die Sommer, also da war es teilweise 35 bis 40 Grad heiß. Und ich bin da immer kurz rumgefahren. Und genau als ich wiederkam, das war, glaube ich, Ende März, Anfang April, war dann hier auch Sommer. Also ich konnte direkt kurz weiter trainieren zu Hause. Es war dann 10 Tage lang auch hier bestes Wetter, schön warm. Und ich musste mich gar nicht auf Winter wieder einstellen oder so. Bis zum Unknown Race. Und da kam dann die große Wende.
Hat dir die Lebensmittelvergiftung, die du am Ende noch gehabt hast, in Südamerika länger irgendwie zugesetzt oder war das nur kurzfristig? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, da hat es irgendwie das halbe Fahrerfeld erwischt, oder? Da sind ja viele Leute irgendwie flach gelegen.
Ja, also da hat es so ungefähr 30 Mann erwischt, auch Leute von der Organisation. 2 Teams mussten komplett aufhören. Also die Brasilianer, das beste Team, die hatten auch das gelbe Trikot, mussten komplett raus. Das 2. argentinische Team musste komplett raus. Ein Teamkollege von mir musste aufhören. Und ich bin weitergefahren. Also ich hatte es noch nie so schlimm, eben Durchfall und dass ich mich übergeben musste bis zum geht nicht mehr, bis wirklich alles raus war. Und das hat bei allen ungefähr gleichzeitig angefangen, so gegen Mitternacht. Und dann gegen 3 Uhr morgens mussten wir alle ins Krankenhaus, weil es war so schlimm. Und ich habe auch kein Wasser mehr beibehalten, also in mir drin behalten. Ich habe dann immer versucht, Wasser zu trinken, aber das ist auch sofort wieder rausgekommen. Und war extrem dehydriert, hatte Krämpfe, bin fast ohnmächtig geworden. Und dann haben sie die Etappe am nächsten Tag dann, also war Zeitfahren, haben sie dann verschoben. Eigentlich hätte Start früh morgens sein sollen. Haben sie dann auf mittags verschoben. Und es gab keine Karenzzeit, also man konnte so langsam fahren, wie man wollte. Das war sehr dankbar. Aber am Nachmittag war dann noch die 2. Halbetappe. Das war nochmal so 120, 130 Kilometer Straßenrennen. Und die wurde durchgezogen, knallhart. Und da bin ich halb im Delirium gefahren, also ich habe über Kreuz geguckt, ich war schwach, mir ging es wirklich schlecht. Und ich habe mir gedacht, ich muss immer die ersten 100 Kilometer im Feld überstehen und die letzten 30 kann ich dann alleine ins Ziel fahren. Aber ich habe es bis zum Ende im Feld geschafft, weil das Tempo war zum Glück nicht so hoch, weil ja eben viele betroffen waren. Habe mich damit durchgekämpft, habe aber direkt nach der Etappe mich wieder übergeben und war fertig und konnte wenig essen. Am nächsten Tag war ich dann auch noch schwach und dann ist es immer besser geworden. Und am Ende, letzte Etappe, bin ich dann 11. geworden. Da hätte ich auch locker nochmal Top 10 fahren können, habe mich ein bisschen dumm angestellt im Sprint. Aber da war ich wieder richtig fit. Also das hat mich vielleicht 2-3 Tage beeinträchtigt und dann ging es eigentlich wieder ziemlich gut. Ja.
Und dann haben wir irgendwo einen Kommentar ausgetauscht oder irgendwo das gelesen, dass du sagst, jetzt beginnt die Zeit, wo du wieder abtrainierst für die Ultrarennen. Das habe ich sehr, sehr lustig gefunden, die Formulierung. Also zuerst vorm Aufbau und dann vorm Abbau für die Langstrecken.
Naja, ich hatte ja dann 25 Renntage, normale Radrennen eben, wo man viel Attacken fährt und hohe Belastungsspitzen hat, aber halt nie so lang. Und jetzt musste ich ja für die Ultrarennen wieder was ganz anderes machen. Also weg von diesen hohen Spitzenbelastungen hin zu diesen Langzeitausdauer über mehrere Tage. Das ist ja eine ganz andere Sportart eigentlich. Also habe ich dann gedacht, ich muss erstmal wieder abtrainieren, dass ich von meinen hohen Laktatspitzen und davon wieder runterkomme. Mehr in dieses gleichmäßige, ruhige Fahren.
Hast du die spontan fürs Unknown Race angemeldet oder hast du das schon gewusst, als du nach Südamerika fliegst, dass du, wenn du zurückkommst, das Unknown Race fahren wirst?
Ja, ich habe schon gewusst, weil ich wurde eigentlich dazu gezwungen. Also ich kenne ja die Leute, die das organisieren. Den Anatole, den Sebastian, ein paar Leute aus Innsbruck. Die haben sich ja alle vor 2 Jahren beim 2-Volcano-Sprint auch kennengelernt. Und ich habe die da auch kennengelernt. Wir haben da diese Idee mit dem Unknown Race gehabt. Und erstmal klang es nach so einem Hirngespinst. Dann haben sie es ja letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich durchgezogen. Und da war ich aber auch gerade in Uruguay bei der Rundfahrt, konnte nicht mitfahren. Und dieses Jahr hat es eben so gepasst, dass ich rechtzeitig wieder da war und haben sie gesagt, ich muss mitfahren, es gibt keine Ausrede. Und weil mir die Streckenplanung nicht vorher machen musste, sondern während des Rennens, habe ich gedacht, naja, ich muss dann vorher nicht viel investieren an Vorbereitung oder Zeit. Und ja, Wien war jetzt auch nicht so weit weg, also relativ gut zu erreichen mit dem Zug. Dann habe ich mich schon relativ früh dann da angemeldet und gesagt, ich fahre mit.
Vielleicht für alle, die es noch nicht kennen oder die letzten Episoden, wo wir mal drüber geredet haben, nicht mitverfolgt haben. Ganz kurz erklärt, das Unknown Race ist circa 1000 Kilometer lang. Das ist das, was du vorher weißt. Du weißt, wo du startest und eine Stunde vor dem Start bekommst du die Checkpoints, beziehungsweise den ersten Checkpoint durchgesagt. Und erst eine Stunde vor dem Start kannst du quasi wahrscheinlich am Handy oder irgendwie auf einem Mobilgerät anfangen, die Route zu planen. Und erst wenn du den ersten Checkpoint erreichst, bekommst du die Koordinaten vom zweiten und so weiter, bis du dann quasi, ich glaube, nach dem vierten Checkpoint oder so kommt dann wieder das Ziel. Das heißt, du weißt nicht, ob Berge kommen, ob Flachland kommt, in welche Himmelsrichtung es geht, du weißt wirklich gar nichts. Und gleichzeitig mit dem ist halt auch der Wetterumbruch gekommen, Schlechtwetter, Wintereinbruch und ja. Und wahrscheinlich die Hoffnung, dass es nicht zu stark in die Berge geht, weil dort hat es echt ungemütlich ausgeschaut.
Ja, also am Tag vorher bin ich schon mit dem Rad durch Wien da zum Briefing gefahren, bei 8 Grad. Und da habe ich schon total gefroren, musste mir die Daunenjacke anziehen, weil es mir viel zu kalt war, weil ich eben 2 Monate Sommer gewohnt war. Und habe mir eigentlich auch vorgenommen, wenn es anfängt zu schneien im Rennen, dann höre ich auf. Weil ich da wirklich überhaupt keine Lust drauf hatte. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so schlimm wird und war nicht dementsprechend ausgerüstet. Ich hatte keine Neoprenüberschuhe oder keine dicken Handschuhe, keine dicke Winterjacke oder Wintertrikot. Also ich hatte nicht die richtige Kleidung dafür dabei. Und wie gesagt, 8 Grad haben sich schon wahnsinnig kalt angefühlt, mit Wind auch. Ja, und dann ist es ja nach ein paar Stunden, ist es dann schon dazu gekommen, dass es eben geschneit hat. Bin ich erstmal trotzdem weitergefahren bis zum ersten Checkpoint. Und der war dann oben auf irgendeiner Alm, oberhalb von Lietzen, Eckeralm oder irgendwie so ähnlich. Und da bin ich dann schon oben, war die Straße schneebedeckt, also wirklich im vollen Schnee da hochgefahren und habe oben den Checkpoint die Koordinaten für den nächsten Checkpoint gesucht, verzweifelt, habe die nicht gefunden. Bin da rumgeirrt im Schnee und rumgestapft ein bisschen. Habe nach 15 Minuten was so aufgegeben, das zu suchen, bin runtergefahren und habe dann gesehen, dass die Koordinaten weiter unten waren, weil der Checkpoint nach unten verlegt wurde, wegen dem Schnee eben. Und da eigentlich habe ich da schon gedacht, ich lasse
es. Das hat dir keiner gesagt.
Ja, das wurde rumgeschickt auf WhatsApp oder so, aber oben war kein Empfang. Ich habe dann oben versucht rauszufinden, warum ich das nicht finde, aber da war kein Empfang. Und vorher habe ich es nicht abgecheckt und habe es dann erst danach gesehen, dass es kommuniziert wurde.
Du bist dann trotzdem weitergefahren. Bist du in Lietzen kurz irgendwo eingecheckt oder bist du gleich zum nächsten Checkpoint? Weil es ist dann, glaube ich, finster geworden, oder?
Also ich bin erstmal von dieser Alm wieder runtergefahren nach Lietzen in die Stadt, habe da in eine Bankfiliale, wo es warm war, weil meine Hände waren auch taub, ich musste erstmal ein bisschen Hände aufwärmen, dass ich mein Handy bedienen kann. Da in eine Bankfiliale rein, mich ein bisschen aufgewärmt und währenddessen die Strecke eben geplant zum nächsten Checkpoint, der war irgendwo in Slowenien. Und habe mich dann relativ schnell dazu entschieden, über den Söldpass zu fahren, weil das wurde bei Google Maps angezeigt, dass es die beste Route ist, auf Komoot auch. Und normalerweise bei Google Maps sind ja so Sperrungen mit drin. Also wenn Pässe gesperrt sind oder Straßen gesperrt sind wegen Baustellen oder Unfälle, ist ja eigentlich alles relativ aktuell drin. Und da haben beide eben angezeigt, über den Söldpass soll ich fahren. Dann habe ich das gedacht, okay, mache ich. Bin da hingefahren und am Fuß vom Söldpass, im letzten Ort, stand dann schon ein Schild, Pass gesperrt. Da ist es dann gerade so dunkel geworden. Schneeregen war schon unten. Dann habe ich da jemanden gefragt, einen Einheimischen, und der hat gesagt, ja, vergiss es, da kommst du vom Rad niemals drüber, da liegt oben, liegt ein halber Meter Schnee auf dem Pass. Keine Chance. Dann habe ich mir wieder was Warmes gesucht, um die Strecke neu zu planen, wie ich jetzt anders fahren muss. Und habe dann gesehen, ich musste nach Lietzen wieder zurückfahren, die 35 Kilometer. Und von da aus über Hohe Tauern. Und ja, ich war nass, es war kalt, es wurde dunkel gerade, es war Schneeregen. Und ich hätte eben 70 Kilometer Umweg fahren müssen, also die 35, die ich hingefahren war, genau das wieder zurück nach Lietzen. Und da habe ich schon gewusst, ich höre auf, das mache ich nicht. Also mit diesem riesen Umweg habe ich keine Chance mehr auf den Sieg. Und es war einfach, das Wetter war zu grausig einfach.
Lass mich bitte da nochmal einhaken, weil das wollte ich echt wirklich gern von dir hören. Die erste Frage ist, warst du, welche Seehöhe dieser Checkpoint 1 gehabt hat, war das auf 1400 Meter oder 1600 Meter? War das die Hinteregger Alm vielleicht?
Ah, ja, genau, die war das, ja. Hinteregger Alm. Ja, ja, auf 1000 irgendwas. Und da hat es oben geschneit und die Schneefallgrenze ist dann auch immer weiter runter gesunken. Also die ist dann irgendwann, glaube ich, auf 700 Meter runter. Und Leute, die nach mir da hochgefahren sind, die sind da voll im Schneesturm hoch. Also habe ich dann Bilder gesehen. Da war richtig Schneesturm und ja, es ist eben immer kälter geworden und die Schneefallgrenze immer weiter runter.
Und das ist nämlich meine Frage, wenn jetzt da die Hintereckeralm, die ist nicht so hoch wie der Sölkpass, die war im Schnee und der Checkpoint ist nach unten verlegt worden, weil man oben mit dem Radl nicht mehr fahren kann wegen Neuschnee. Und dann kommst du mit der Streckenplanung und denkst da, ah, Sölkpass, 1800 Meter, das ist eine gute Idee. Wenn es weiter unten schon eingeschneit und gesperrt war, ist der Sölkpass sicher die perfekte Wahl. Ich weiß, du hast gerade gesagt, Google zeigt die Sperre nochmal an, aber ich habe mir noch gedacht, daheim beim Dotwatchen über den Flo ein WhatsApp geschrieben, habe, der Müller fährt wirklich über den Sölkpass, es ist Wintereinbruch, Lietzen ist schon gesperrt und er probiert den Sölkpass. Warum macht er das? Das macht null Sinn.
Ja, also ich muss sagen, ich kannte den Pass nicht, ich wusste nicht, wie hoch der genau ist und habe mich relativ blind eben auf Google verlassen und jemand anders hat es ja auch versucht, also sogar jemand vor mir, der vor mir war, hat es auch versucht, da hochzufahren und ist dann irgendwann im 30 cm Schnee stecken geblieben und die Rennleitung hat ihm dann gesagt, er soll bitte umdrehen, dass nicht die Bergwacht ihn rausholen muss, aber der hat es wirklich versucht und ist dann komplett
stecken geblieben im Schnee. Immer echt Sorgen gemacht.
Also ich war immerhin so klug, dass ich dann unten schon gesagt habe, ich probiere es erst gar nicht. Aber einer hat es eben gemacht.
Das ist eben das Gemeine am Unknown Race. Also wir zwar als quasi Ortskundige, zumindest als Steirer, wir haben nämlich noch im Scherz gesagt, es gibt wahrscheinlich nur zwei oder drei Tage im Jahr, wo man den Sölkpass wirklich befahren kann. Also der ist ja eigentlich nur so ein Mythos, der ist ja immer gesperrt. Und es war dann eben lustig zu sehen, die Nicht-Einheimischen, die Nicht-Ortskundigen. Also wie du aus Lietzen rausgefahren bist, schon Richtung Westen, haben wir schon gewusst, ja, das wird schwierig. Das war wahrscheinlich die falsche Entscheidung.
Wir haben uns nur gedacht, fahrt er über Obertauern oder fahrt er über Sölkpass? Eins schlimmer als das andere, beides 1800 Meter hoch. Es gibt nur mehr Not oder Elend. Es ist die falsche Himmelsrichtung, scheiße. Und der Typ, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, der vor dir am Sölkpass oben war, eben wirklich ernsthaft Sorgen gemacht. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie lustig gefunden, sondern ich habe mir echt gedacht, hey, es ist Wintereinbruch, es ist dunkel, es ist, du hast da oben einen Sturz, du kannst dich verletzen, du erfrierst. Das ist eigentlich echt wirklich lebensgefährlich, wenn du da oben bist. Das kann dich dann wahrscheinlich keiner holen oder irgendwie finden oder retten oder bergen. Also echt wirklich zum Aufpassen. Und ich habe mir wirklich nur gedacht, bitte Robert und bitte, wo jetzt den Namen nicht weiß, passt's auf und tut sich nicht weh. Und dann erst, glaube ich, ein paar Stunden später oder am nächsten Tag war dann auch der zweite Punkt vom Sölkpass wieder unten. Und da hast du gesehen, er ist jetzt irgendwo in einer Unterkunft und er ist sozusagen, es passt wieder. Es waren auch beim Dotwatchen bange Minuten.
Die anderen, die über hohe Tauern gefahren sind, die waren auch voll im Schnee. Also der Sieger, der Will Wausten, hat mir erzählt, er ist da auf schneebedeckter Straße runtergefahren, musste sich immer die Brille freiwischen vom Neuschnee, der drauf lag auf der Brille. Und manche sind da auch rumgestapft im Schnee. Also das war nicht viel besser. Und darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Und deswegen habe ich dann entschieden, ich höre auf. Habe zwar nicht gleich aufgegeben, habe erstmal die Nacht noch in der Bankfiliale verbracht. Und bin am nächsten Morgen wieder losgefahren im Trocknen. Aber dann hat schon nach 10 Kilometern hat's wieder angefangen mit Regen, Schneeregen. Und dann habe ich gescratcht und aufgegeben. Es war mir einfach viel zu kalt dann.
Es stimmt natürlich, hohe Tauern ist gleich hoch, aber aus ja, irgendeinem Grund.
Man muss nur aufpassen, Obertauern ist gleich hoch, hohe Tauern ist genau. Bei Trieben, das ist nicht so hoch.
Genau, aber
trotzdem auch was im Schnee.
Komischerweise ist der Pass nie gesperrt. Also Sölkpass immer gesperrt, hohe Tauern irgendwie nie gesperrt. Aber na, war wahrscheinlich im Sinne der Gesundheit die richtige Entscheidung, oder? Bereust das?
Nee, ich bereue nur, dass ich nicht beim ersten Schnee schon aufgehört habe, weil ich mir das ja eigentlich so vorgenommen hatte. Ja, und nach 2 Monaten Sommer plötzlich wieder im Winter rumfahren im Schnee, das habe ich einfach nicht verkraftet. Also ich hätte auch die Routenplanung am Handy, das, ich weiß gar nicht, wie die anderen das gemacht haben. Die haben während der Fahrt teilweise, mussten ihre Handschuhe dann ausziehen bei Schneebedingungen, die Route geplant am Handy. Und mir war alles taub einfach, Füße und Finger und also ich weiß nicht, wie die anderen das überlebt haben. Also es sind doch recht viele ins Ziel gekommen. Das war erstaunlich. Ich habe am nächsten Tag dann die Leute empfangen im Ziel oder im übernächsten. Und da waren doch relativ viele, die angekommen sind.
Bist du der Meinung oder hättest du dir das gewünscht, dass es eine Alternativroute gibt für ebenso ganz krasses Wetter?
Ja, also eigentlich hätte man ja von der Organisation sagen können, wir machen quasi, wir planen zwei Rennen. Eine Version für gutes Wetter, eine Version für schlechtes Wetter. Und schicken die Leute halt bei schlechtem Wetter dann nicht auf die hohen Pässe. Das wäre sicher gut gewesen, aber gut, das Organisationsteam ist ja klein und die machen das alle auch noch nicht so lang und sind nicht so erfahren. Und also ich mache denen jetzt keine Vorwürfe. Letztlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und man kann ja jederzeit aufhören, wie ich es gemacht habe. Und muss sich nicht in gefährliche Situationen begeben. Muss man einfach gesunden Menschenverstand dann walten lassen.
Und irgendwie denke ich mir, wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm. Ihr seid alle ein bisschen Drama-Queens, weil der Anatol Naimi, der ist es in der kurzen Hose durchgefahren. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich geht, ob er einfach so brutal drauf ist, ob er zwischendurch vielleicht doch lange Hosen gehabt hat, aber es war auf jedem Foto, wenn es dunkel war, wenn es geschneit hat, der hat immer kurze Hosen angehabt. Es ist völlig, völlig brutal.
Ja, und keine Überschuhe auch. Ja, und auch keine Überschuhe oft. Weil der ist eh, wie der unterwegs ist, ist eh unvorstellbar. Aber der Sieger, der Will Wausten, hat zum Beispiel gesagt, der hat seine Regenjacke nicht einmal ausgezogen. Der hat 2,5 Tage die Regenjacke angehabt. Und Neoprenüberschuhe und Handschuhe und alles.
Werbung. Kennt jemand das Problem, dass man sich eine Rahmentasche aufs Radl montiert und plötzlich hat man zu wenig Platz für die Trinkflaschen? Da gibt's jetzt eine super Lösung und zwar von Apidura, den sogenannten Bottle Cage Adapter. Das ist eine Schiene, die man sich unter den Flaschenhalter montieren kann und damit kann man dann den Flaschenhalter stufenlos nach oben oder nach unten schieben. Und wenn man den weiter nach unten gibt, sollte es sich ausgehen, dass man oberhalb dann genug Platz hat für die Rahmentasche und eine Flasche. Diesen Adapter gibt's jetzt bei mir im www.ultracyclingshop.com. Und was ich dort auch noch neu habe, ist vom Peroton den High-End Endurance Drink mit seiner bewährten Mischung aus Glucose und Fructose. Das heißt hauptsächlich Kohlenhydraten mit Elektrolyten und den gibt's jetzt auch geschmacksneutral. Wenn man nämlich hoch dosiert und in der Stunde bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen möchte, kann sein, dass es geschmacklich ziemlich intensiv wird. Und dafür haben wir jetzt den neutralen. Das heißt, man kann das entweder einfach strecken oder mischen mit anderen Geschmäckern. Und auch der neutrale ganz allein schmeckt recht gut, weil er ein bisschen natürliche Süße und Säure drinnen hat. Das einfach durch die Zutaten zustande kommt.
Werbung Ende. Du hast dann aber dieses unverhoffte freie Wochenende, wenn man es so nennen kann, genutzt. Der Straps und ich, wir waren am Samstag in Mörbisch beim Zeitfahren und es ist für uns beide leider nicht ausgegangen, den Marathon zu fahren. Also ich wäre wirklich gern gefahren, aber mein Rennrad war in der Werkstatt und ich hatte keinen Lenker und konnte deshalb den Marathon nicht fahren, sonst hätten wir uns da getroffen, weil du hast ja gedacht, puh, jetzt bin ich in Wien, eigentlich wollte ich Rennen fahren, jetzt fahre ich nicht Rennen, also bist du dann mit dem Rad von Wien nach Mörbisch gefahren und dann den Neusiedlersee Radmarathon gefahren.
Ja genau, also ich habe dann, Start war Donnerstag, nämlich den ganzen Donnerstag gefahren von früh bis abends. Freitag habe ich dann früh aufgegeben, bin aber trotzdem mit dem Rad nach Wien zurück. Das waren auch nochmal 250 Kilometer ungefähr. Habe mich aber immer untergestellt, wenn Regenschauer waren und bin dann gemütlich nach Wien gefahren. Samstag habe ich da nichts gemacht, habe die Leute im Ziel empfangen. Ja, und Sonntag früh bin ich dann 5 Uhr, glaube ich, in Wien los. Oder sogar 4, 5 Uhr, dass ich da rechtzeitig zum Start und ich muss mich noch anmelden vorher, dann in Mörbisch bin und bin dann halt den Marathon mitgefahren. Das waren ja nur 120, glaube ich. Einmal um den See rum und danach mit dem Rad wieder zurück nach Wien. Ja, also habe ich dann nochmal einen vollen Tag gehabt am Sonntag.
Aber du kanntest den Marathon nicht und bist dann beim Start nicht in der ersten Reihe gestanden und hast dann keine Chance mehr gehabt, weil es geht steil los und wird extrem schmal, die Straße. Da kommt man dann nicht mehr vor, oder wenn man da nicht in der ersten Reihe steht, hat man keine Chance.
Ja, also ich stand, weil es war nach Altersklassen aufgeteilt, ich stand im zweiten Startblock, gemäß meiner Altersklasse, aber irgendwie standen vorne trotzdem auch Leute aus meiner Altersklasse ganz vorne und die sind 5 Minuten eher gestartet. Und ich stand halt im zweiten Block irgendwo mittendrin, hab dann von Anfang an nur Leute überholt und es war sehr starker Wind, dadurch gab es dann, ist das ganze Feld sofort zerflogen in viele Gruppen. Es gab viele Windkanten und Windstaffeln. Und ich bin dann am Anfang mit einem anderen zusammen immer von einer Gruppe zur nächsten vor, ständig aufgeholt und Gruppen eingeholt und überholt. Und die Abstände wurden dann aber immer größer zwischen den Gruppen. Und irgendwann hat es dann immer ziemlich lange gedauert, von einer Gruppe wieder bis zur nächsten zu kommen. Ja, und irgendwann sind wir dann in der Gruppe geendet. Ich weiß gar nicht, an welche Position. Position 100 rum oder so im gesamten Rennen. In irgendeiner Gruppe, die so halbwegs lief. Und dann bin ich halt da geblieben und mit denen ins Ziel gefahren. Aber ich hatte vorher, ich wollte es nur aus Spaß machen. Also ich hatte jetzt eh keine großen Ambitionen. Ich kann ja die Strecke nicht. Ich wusste nicht, wie das alles so läuft. Und aber es war ein schönes Rennen, war ein schönes Event, gut organisiert und Wetter war auch gut, also es war sonnig, trocken, zwar ziemlich kalt, also sehr kalt sogar, nur ein paar Grad über Null, aber immerhin trocken, sonnig, also war in Ordnung.
Mörbisch ist dann noch einmal ein gutes Stichwort, da würde ich gern von dir deine Meinung hören, also der letzte Checkpoint im Unknown Race war in Ilmitz, das ist auf der anderen Seite von Mörbisch, auf der anderen Seite des Neusiedlersees. Und viele sind mit der Fähre nach Mörbisch gefahren und dann nach Wien ins Ziel. War das von der Rennleitung als erlaubte Option ausgegeben? Oder haben die Leute das einfach so gemacht mit der Fähre? Weil aus unserer Sicht hätte das nicht erlaubt sein sollen, jetzt als Außenstehende.
Es ist eine Abkürzung. Also du sparst da damit definitiv einige Kilometer. Und normalerweise in den meisten anderen Rennen ist so, nur eine direkte Flussüberquerung, wenn es keine Brücke gibt, darfst du mit einer Fähre machen, aber nicht einfach statt 60 Kilometer eine halbe Runde um den See einfach auf die Fähre fahren, weil es gemütlicher ist. Es war für uns sehr, sehr verwunderlich als Außenstehende.
Beim Briefing am Tag vorher gesagt, dass Fähren erlaubt sind, die zu benutzen. Und das war von der Rennleitung extra so gemacht, dass man eben die Option hat, mit der Fähre zu fahren, wenn man den Fahrplan der Fähre kennt, das war so eine, eben vom Two Volcano Sprint, so eine Hommage quasi daran, weil man da mit der Fähre ja nach Sizilien rüberfährt, weil es da ja auch schon Leute gab, die das nicht so richtig hinbekommen haben und dann mehrmals hin und her gefahren sind, weil das quasi von den Organisatoren so als Hommage an den Two Volcano Sprint gedacht, weil die ja alle da mitgefahren sind auch und war extra so vorgesehen. Und es gab auch Leute, die haben es wirklich dann, die sind abends zu spät gekommen für die letzte Fähre, haben die nicht mehr erwischt, mussten dann im halben See rumfahren und haben 2-3 Stunden verloren deswegen. Also gab es schon Drama deswegen auch.
Okay, ja, danke für die Klarstellung.
Ja, wir haben leider niemanden gesehen, Geflo, beim Zeitfahren. Das war eigentlich zur gleichen Zeit und wir waren dann nur ausradeln, kurz ja, auslockern.
Es war ein bisschen zu früh.
Aber es waren schon Leute unterwegs oder schon vorbei, aber es war halt gerade zu unserer Zeit, ja, war niemand da, war so ein, zwei Stunden Glücke. Und mit dem Zeitfahranzug war es dann so kalt und so windig, dass ich da jetzt nicht stundenlang warten wollte, bis der Nächste vorbeikommt.
Also, der Sölkpass hat dir das Unknown Race gekostet. Dafür hast du Teile des Burgenlandes gesehen. Das heißt, du warst perfekt vorbereitet fürs Race Across Austria, das im Burgenland startet, über den Sölkpass geht nach Feldkirch, oder?
Ja, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich kannte eigentlich das meiste der Strecke. Eben, ich war vorher noch nie in Wien, aber dann war ich innerhalb von einem Monat, war ich dreimal da. Einmal fürs Unknown Race, einmal für Race Through Slovakia, was in Bratislava gestartet hat, das war ja nicht weit. Und dann zum dritten Mal eben fürs Race Across Austria. Und dann kannte ich die Gegend ein bisschen und viel vom Rest der Strecke kannte ich vom Race Around Austria oder von, ich weiß gar nicht, von anderen Rennen. Also ich kannte schon das meiste. Ja.
Jetzt hat der Flo fast vergessen, ich meine, ich habe es auch vergessen, weil einfach der Aerobert so viel Rennen fährt, das kann man unmöglich sehen, wie alles merken. Das Race Through Slovakia und rund um Sachsen war er noch dazwischen, bevor es zum Race Across Austria gegangen ist. Und ich glaube, in der Slowakei warst du ziemlich klar auf Platz 1, wobei ich nicht wirklich mitbekommen habe, wie viele Personen da am Start waren und wie gut das Teilnehmerfeld war. Und bei rund um Sachsen bist du Zweiter geworden.
Ja, also in der Slowakei war schon recht ein solides Feld. Ich weiß gar nicht, 80 bis 100 vielleicht. Aber jetzt vielleicht nicht die absoluten Top-Leute am Start. Aber es war sehr gut organisiert, sehr schönes Rennen. Klein, aber fein. Waren so 950 Kilometer ungefähr. Die Hälfte durch durch Parcours vorgegeben, die Hälfte selber zu planen. Aber Routenplanung war relativ einfach. Und Ankunft war auf so eine Berghütte auf 900 Meter am Ende von einem steilen Anstieg. Und alle sind dann danach auf dieser Hütte geblieben, haben da zusammen übernachtet, gegessen viel. Und das war echt von der Atmosphäre und von den Leuten sehr schön. Und danach bin ich auch nach einem Tag Pause, bin ich mit dem Rad heimgefahren, 800 Kilometer in 3 Tagen. Also nochmal so einen kleinen Bikepacking-Trip gemacht. Durch Tschechien komplett durch, über Prag dann nach Hause. Und dann irgendwie 10 Tage später bin ich rund um Sachsen gefahren. Das waren auch wieder 900 mit 9000 Höhenmeter. Da ging es mir aber nicht so gut. Also da habe ich am Anfang mich schon verfahren, weil mein Tacho ausgefallen ist. Und irgendwie bin ich da nicht so richtig ins Rennen gekommen. Und dann war es auch wieder nachts zu kalt und hat geregnet am Fichtelberg, im Erzgebirge. Und ja, irgendwie bin ich nicht richtig ins Rennen gekommen und wurde deutlich geschlagen vom Konrad Pfützner. Der ist ein super Rennen gefahren und hat mich da eindeutig auf den 2. Platz in der Einzelwertung verwiesen. Und dann waren noch mal so 10 Tage bis eben zum Raka.
Und da steigen wir jetzt ein. Also wir wollen jetzt nicht den anderen Organisatorinnen Unrecht tun. Du hast gesagt, Race Through Slovakia, sehr gut organisiert. Auch das rund um Sachsen, eben auch mit Depots, mit Dropbacks. Sehr schönes Rennen, aber heute reden wir über das Race Across Austria.
Du möchtest ich gleich meinen ersten Eindruck schildern. In Nickelsdorf angekommen, bin ich reingegangen zur Rennleitung und der Stef Wagner und die Anke Heinicke, die beiden Rennleiter und Organisatoren, waren da und du warst anscheinend schon etwas länger da und dann kommt der Stef zu mir und sagt, hast du schon den Robert Müller gesehen? Und ich habe gesagt, nein, leider noch nicht. Er hat einen Kanister am Rad. Er wollte ihn verstecken mit einem Leintuch, aber der Wind hat irgendwie das Leintuch runtergeweht und jetzt ist dann der Kanister zum Vorschein gekommen. Und ich habe mir gedacht, bitte was? Welcher Kanister? Weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht der Robert, der hat doch einmal so eine lustige Story gepostet oder so einen Wäschekorb am Gepäckträger gehabt. Kannst du dich an das erinnern, Flo? Das war, glaube ich, echt nur ein Witz. Und ich habe mir gedacht, er wird wieder irgendwas Lustiges machen und hat plötzlich vorne vielleicht als zusätzlichen Stauraum so einen Kanister am Radl. Und erst später habe ich es dann gesehen und es hat schon ziemlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Das war mein erster Eindruck vom Racker. Und dann stehe ich so dort und schaue so über das Fußballfeld, weil das war so am Sportplatz, die ganze Sache, das Startgelände, und sehe und denke mir so, ist das der Robert? Der hat das gleiche Trikot, aber der hat ein Scheibenlaufrad drinnen, das gibt's doch nicht. Er hat ein Rennrad und sicher kein Zeitfahrrad mit Scheiben. Und dann haben wir uns halt getroffen, kurz geplaudert und dann habe ich das Wunderwerk gesehen. Und jetzt habe ich gar keine Frage. Ich wollte es einfach nur mal so schildern, wie es mir da gegangen ist. Aber wie war die Idee dazu, Robert?
Genau, das wäre meine Frage. Wie lange geistert dir das schon im Kopf herum oder war das so eine spontane Entscheidung?
Also die Idee habe ich eigentlich schon lange, dass ich in der Aerodynamik was an meinem Rad machen will und das irgendwie verkleiden will. Die Idee habe ich schon lang und jetzt wurde ich in Sachsen von jemandem geschlagen. Also der ist auch eine Scheibenlaufrad gefahren. Ein Zeitfahrrahmen, also war zwar ein normaler Rennlenker drauf, aber es war eigentlich ein Zeitfahrrahmen. Und hat auch voll auf Aerodynamik gesetzt mit hohen Socken und so. Und hat mir eben gesagt, das ist aus seiner Sicht ein großer Vorteil, wenn es nicht zu bergig ist, die Rennen. Und ich habe mit ihm da länger drüber mich unterhalten und habe dann eben gedacht, ich kann nicht weiter mit so ganz normalen Rad und Setup rumfahren im Flachen. Ich musste auch was tun in der Aerodynamik. Ja, und dann das Scheibenlaufrad. Also es war ein normales Hinterrad, was ich nur verkleidet habe. Da gibt's auf YouTube so ein Tutorial von GCN, von den Briten, wie man das macht. Das habe ich mir angeschaut und habe mir dann einfach so eine Verkleidung gebastelt. Einfach mit Klebeband draufgeklebt auf die normale Carbonfelge. Und es ist eigentlich leichter als ein Scheibenrad, weil es ja nur so eine dünne Plastikverkleidung ist. Und man kann es jederzeit auch abreißen. Meine Idee war eigentlich, vorm Großglockner das dann abzureißen, wegzuschmeißen, dass ich eben noch ein bisschen Gewicht spare und das nur am Anfang im Flachen zu verwenden. Und die Sache mit dem Kanister, also ich habe bei den Triathleten auch jetzt, sieht man ja ganz deutlich, die betreiben einen enormen Aufwand, um so ein Cockpit zu haben, was extra für sie angefertigt ist, also die haben nicht mehr 2 normale Auflieger, so wie du es noch hast, Christoph, sondern die haben so ein ganz voll verkleidete Schale aus Carbon. Also ein Teil, was eben unten zu ist, wo alles, die Armauflagen und alles integriert ist und verkleidet ist. Und dann noch eine Trinkflasche auf dem Vorbau, die zwischen den Armen sitzt, dass da vorne die Lücke, die entsteht, wenn man so die Arme zusammen macht, dass die auch zu ist. Und da habe ich eben mir auch Bilder angeschaut und haben mir gedacht, das ist aber alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man muss eigentlich vorne das alles komplett mit irgendeiner Hülle verkleiden. Also die ganzen, die Hände und der Brustbereich und alles vorne, wo die Luft zuerst drauf trifft, das mit irgendeiner Verschalung verkleiden. Und da hatte ich halt die Idee mit so einem Wasserkanister, den man ja, wenn man in Spanien ist, im Trainingslager immer einkauft, so 10 Liter Wasserkanister fürs Trinkwasser. Und habe mir da einfach mal einen genommen, abgeschnitten und habe das am Sonntag vorm Rennen dann zum ersten Mal probiert. Also habe den mit Klebeband einfach nur draufgeklebt und bin dann meine Hausrunde gefahren, die ich standardmäßig relativ oft fahre, und hatte das Gefühl, dass ich 1 bis 1,5 km/h schneller war auf der Runde. Also von meinem Durchschnitt her. Ich habe ja kein Wattmesser, also ich kann es nicht verifizieren durch irgendwelche Werte. Aber ich bin so ungefähr mit dem gleichen Druck gefahren, wie ich die Runde immer fahre, und hatte halt einen Schnitt, der 1 bis 1,5 km/h schneller war, und habe das auf die Aero-Verkleidung zurückgeführt. Und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt beim Radcamp mal aus, damit ich im Flachen eben nicht so viel Zeit verliere auf dich, Christoph. Und habe mir dann am Bahnhof erst am Vormittag des Rennens das rangebastelt, weil bei der Anreise hatte ich es noch nicht dran, das wäre dann zu sperrig gewesen. Und habe mir dann eben so einen 8 Liter Wasserkanister vorne auf die Extensions draufgebaut. Und direkt darunter noch so einen kleineren Kanister von so einem Scheibenwisch, also so Scheibenwischwasserkanister, der dann die Bremse vorne verkleidet, die Züge und bis zum Vorderrad runtergeht und den ich auch als Stauraum benutzen kann. Also wo ich Essen reintun kann, Klamotten, dass ich quasi wie diese von Cyclite, diese Aero-Bag, Aero-Bar, Handlebar-Bag, die kann ich leider nicht fahren, weil bei mir ist zu wenig Platz zwischen Extensions und Vorderrad, die liegt dann auf dem Reifen. Aber nach dem Vorbild habe ich mir dann unter den Kanister noch einen zweiten quasi rangemacht, als Stauraum. Und auch damit vorne Bremse und Züge verkleidet sind.
Was sagt Cyclite dazu? Kaufen sie dir die Idee ab? Hast du das patentieren lassen? Weil eigentlich bist du jetzt mit dem Flo, ihr seid ja Markenkollegen, beide von Cyclite gesponsert. Und du hast jetzt irgendwie noch eins draufgesetzt. Das habe ich ziemlich interessant gefunden, aus dem Gesichtspunkt.
Ja, also ich habe mit denen da nicht drüber geredet bis jetzt, aber es haben mich schon Leute gefragt, wo man das kaufen kann, und haben mir auch schon Leute gesagt, ich muss das patentieren lassen, sonst machen das andere nach. Aber was soll man da patentieren lassen? Wasserkanister kann sich jeder aufs Rad kleben. Das ist ja keine große Sache. Aber ich habe jetzt schon viele, viele Ideen, wie ich das optimieren kann. Also ich habe ein paar Sachen festgestellt während des Rennens, die man optimieren kann. Und ich habe noch einige Ideen, wie das besser werden kann. Also da kommt noch was in Zukunft.
Aber jetzt kurz ernsthaft, weil ich habe mir das nach dem Rennen gedacht. Ich habe dann irgendwie die Fotos gesehen und die Aufnahmen und ich habe mir gedacht, hey, irgendwie super coole Idee und es scheint zu funktionieren. Aber ich bin halt, ich weiß nicht, von meiner Persönlichkeit her, ich versuche immer Risiko zu vermeiden, bin bei solchen Dingen eher so ein bisschen der Sicherheitstyp und hab mir echt Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, hoffentlich geht es gut, hoffentlich löst sie das nicht, hoffentlich hast du keinen Sturz und weiß ich nicht, so Plastikkanten, dass du die dort vielleicht verletzt oder so. Also ich bin echt daheim gesessen, wie manchmal Eltern um ihr Kind sich Sorgen machen, weil sie denken, hoffentlich passiert dem Typen nichts oder dem Robert nichts oder dem Kind nichts, weil ich habe mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht, dass das in der Abfahrt bei 90 km/h von der Durchacher Höhe sich löst und dir um die Ohren fliegt oder so. Hast du sowas nicht im Kopf gehabt oder warst du da sicher, dass das passt?
Also ich habe das schon mit ordentlich Klebeband festgeklebt und auch mit Kabelbindern. Habe die Ecken alle abgerundet. Und es ist ja sehr leichtes Plastik, also wie so eine dünne Wasserflasche. Ich glaube, wenn es in die Speichen kommt, verbiegt sich das einfach. Und das war alles ja nur mit Klebeband festgeklebt. Und wenn es mich genervt hätte im Rennen oder wenn ich gemerkt hätte, es löst sich irgendwie und ist nicht stabil genug, hätte ich es einfach abgerissen und weggeschmissen. Also das wäre auch keine große Sache gewesen. Ich hätte alles, die Aero-Verkleidung am Hinterrad, vorne das alles in sehr kurzer Zeit abreißen und wegschmeißen können. Und deswegen habe ich mir da eigentlich keine Sorgen gemacht. Und bei der Trainingsrunde hat es eben auch super gehalten und da habe ich es halt nur rudimentär festgemacht und jetzt habe ich es eben schon ordentlich festgeklebt.
Hast du endlich geschaut, ob das im Reglement erlaubt oder verboten ist? Weil es gibt schon Rennen oder Veranstalter, wo sicher drinnen steht, dass so quasi nicht originale Aufbauten nicht zugelassen sind, wobei ich das jetzt auch nicht studiert habe. Und es ist nicht jedes Reglement so extrem detailliert, aber das war so ein Gedanke, ob es vielleicht in Zukunft dann irgendwie sagen, hey, das wollen wir nicht oder das wird vielleicht doch irgendwie nicht mehr erlaubt oder so?
Das Reglement, das technische Reglement für das Rennen war ein Satz. Steht nur drin, man muss eine aufrechte Sitzposition haben auf dem Fahrrad. Weil du kannst Gravelbike, Mountainbike, Rennrad verwenden, halt kein Liegerad oder E-Bike. Und auch beim Transcontinental Race wäre es auch erlaubt. Da steht auch nichts weiter drin, da steht nur aufrechtes Fahrrad. Weil ich hatte auch schon die Idee, letztes Jahr beim TCR mit dem Liegerad zu fahren. Aber das gibt das Reglement eben nicht her, weil es ja aufrecht sein muss. Aber ja, also die Gefahr ist natürlich, dass die Veranstalter jetzt das Reglement ändern und da mehr reinschreiben, weil in UCI-Rennen oder in Ironman-Triathlons wäre es natürlich nicht erlaubt. Da sind Aero-Verkleidungen verboten. Und da gibt es ja ganz genaue technische Regeln, Rohrdurchmesser und alles Mögliche. Aber Ultracycling ist da noch so ein bisschen Anarchie, da ist eigentlich bis jetzt noch fast alles erlaubt.
Sehr, und es ist auch keine große Radsportindustrie dahinter, die sagt, wir wollen, dass die Leute unseren Scheiß kaufen. Also das ist noch nicht der Fall.
Es ist, glaube ich, beim Zeitfahren so, dass alle Dinge, die fürs Zeitfahren genehmigt werden, müssen frei verkaufbar sein oder müssen im Handel erhältlich sein. Das heißt, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Plastikkanister ist im Handel erhältlich, ist das jetzt UCI-konform?
Ja, bei Olympia zum Beispiel ist ja jetzt ganz krass. Da gibt's, habe ich gehört, die Bahnräder von den Chinesen, also natürlich extra angefertigte Räder auf Maß gebaut, aber die müssen auch frei verkäuflich erhältlich sein. Und die kosten dann irgendwie 30 oder 50.000 Dollar ein Rad, ein Bahnrad. Also du kannst es theoretisch kaufen, aber in Wirklichkeit kann trotzdem kein Mensch das kaufen.
Genau, das ganz Gleiche ist auch, von Canyon gibt es jetzt auch ein Bahnrad. Das ist jetzt auch seit dieser Woche auf der Webseite erhältlich, eben genau wegen Olympia. Es wäre gerade lagernd in Größe L für 20.000 Euro ein Bahnrad.
Ja, das sind dann halt die Tricks, die die Hersteller dann machen, weil sie genau wissen, das bestellt und kauft eh kein Mensch. Aber laut Reglement muss es halt so sein. Aber die Regeln gibt's ja bei uns noch nicht. Und bei uns ist ja auch mit den Taschen, also du kannst ja auch so eine Aerobar, die Cyclite Aerobar Bag, die soll ja auch die Aerodynamik verbessern zum Beispiel. Das wäre ja auch eine halb aerodynamische Verkleidung oder ein Anbau. Also du kannst ja da schlecht trennen, ob es jetzt eine Tasche ist oder wirklich nur eine reine Verkleidung. Also mein Kanister unten dran, der war ja quasi auch eine Tasche. Und nur der oben war eine Verkleidung. Aber wo ist da der Unterschied zwischen einer Aero-Tasche quasi und einer reinen Verkleidung? Also bin ich mal gespannt, ob die Reglements da irgendwie angepasst werden. Oder ob die Veranstalter auch sagen, sie finden es cool, wenn da Leute sich ausprobieren und rumtüfteln. Ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Gravel-Rennen gab es auch jemanden, der sein Rad aerodynamisch verkleidet hat. Also der hat auch hinten fast eine Scheibe gehabt, nicht ganz, aber fast. Und auch vorne im Rahmendreieck so Aero-Verkleidung angebracht. Da ist es anscheinend auch erlaubt. Und da gibt es aber auch immer Diskussionen, ob Auflieger erlaubt sein sollten oder nicht, weil es auch gefährlich ist, weil die fahren ja als Gruppe zusammen. Wenn dann jeder vom Gravel auf seinem Auflieger liegt, kann er die Bremsen nicht so schnell erreichen. Und weil das ist auch noch eine relativ neue Disziplin, gibt es auch noch Diskussionen, wie das Material aussehen soll und wie die Bestimmungen genau sein sollen.
Ja, also was beim Anbauen passiert, ist ja wirklich absurd. Also Mountainbike-Reifen, aber Scheibe und Auflieger, aber Trinkrucksack, also da herrscht auch Anarchie.
Ja, noch. Mal sehen, wie lange noch.
Ja, und beim Zeitfahren denke ich mir so, die neuesten Zeitfahrhelme, die schauen sicher nicht besser aus, als wenn du einen Wasserkanister über den Kopf ziehst oder so. Mit einem Helmkondom drauf vielleicht.
Also ich würde gerne mal so einen Jumbo-Visma-Helm in die Finger kriegen, um die Form zu kopieren und an meinen Helm quasi auch so eine Form ranzubasteln. Weil ich glaube, kaufen wird ziemlich teuer, aber wenn man selber einfach das quasi nachbasteln kann, würde ich das gerne mal machen.
Kommen wir mal zum Rennen. Start im Burgenland. Wie bist du das Rennen angegangen? Also zu dem Zeitpunkt musstest du dich noch fürchten vor dem Straps, aber auch
vom Adam Bialek.
Genau, vom Adam Bialek. Also es war ein sehr starkes Feld für ein Premierenrennen.
Und ich muss noch ergänzen, Flo, vom Michael Mayer, den habe ich nämlich vorher auch nicht am Schirm gehabt, aber ich habe erst quasi wie ich dann draußen war am GPS-Tracker gesehen, dass ihr zu dritt vorne eigentlich ziemlich lang bei Saumann wart, der Michael, der Adam und Robert, du.
Genau, Entschuldigung, muss man auch noch erwähnen, auch Finisher beim Transiberica schon sehr stark unterwegs gewesen und auch immer noch, obwohl er jetzt da bei dem Rennen ein bisschen Knieprobleme bekommen hat. Aber du hast gewusst, es ist ein starkes Fahrerfeld, deswegen hast du dir auch einiges überlegt, aerodynamisch. Wie bist du ins Rennen reingegangen?
Ja, also es gab ja von Anfang an schon die Frage, ob der Großglockner gefahren werden kann oder nicht, ob wir da eine Umleitung fahren müssen, wegen Schlechtwetter eben, wegen Schneefall. Und dann wurde ja vorher schon kommuniziert, dass am Mittwoch um 12 Uhr wird bekannt gegeben, ob wir die Ausweichstrecke über Felbertauerntunnel fahren oder eben Großglockner. Und dann gab es ja beim Felbertauerntunnel das Problem, dass es einen Bike Shuttle gibt, der aber zwischen 10 Uhr abends und 5.30 Uhr morgens nicht verkehrt. Also wenn man in der Zeit oben ankommt, muss man eben warten bis 5.30 Uhr morgens. Und kann dann erst durch einen Tunnel fahren mit dem Shuttle. Also war meine Taktik, und ich habe mir vorher ausgerechnet, wenn man, ich glaube, man musste in 25 ein halber Schnitt fahren, also ich mit meiner Startzeit kurz vor 9 Uhr, um vor 10 Uhr abends am Mittwoch am Felbertauerntunnel anzukommen. Hätte ich also 25 ein halber Schnitt fahren müssen, inklusive Pausen. Und da wusste ich, das ist schon sehr straff, aber es ist möglich. Und ich versuche das auf jeden Fall. Daher war die Taktik, bis Mittwoch 12 Uhr bis zur Bekanntgabe der Entscheidung voll durchzuziehen, dann zu schauen, wie weit ich noch weg bin vom Felbertauerntunnel und eben zu berechnen, ob sich's ausgeht oder nicht mit dem Bike Shuttle. Aber ich wollte eben die ersten 15 Stunden dann bis Mittwochmittag schon richtig durchziehen, um eben die Chance zu haben, diesen Shuttle vor 10 Uhr noch zu erwischen. Ja, und ich wusste ja, dass der Christoph mir im Nacken sitzt mit den 2 Minuten hinter mir. Wollte ich natürlich auch erstmal verteidigen, den Vorsprung. Einen Adam hatte ich auf der Rechnung und dann hatte ich noch auf der Rechnung, dass es jemanden gibt, den ich nicht auf der Rechnung habe. Also es gibt ja eigentlich fast immer irgendjemanden, den man nicht so kennt und nicht auf der Rechnung hat. Das muss man aber auch auf der Rechnung haben. Ja, und dann habe ich halt am Anfang schon ordentlich durchgezogen. Und ich hatte auch das Gefühl, da im Flachen mit dem Gegenwind hat mir der Aero-Kanister schon was gebracht. Also ich habe mich dann möglichst klein gemacht, hinter den Kanister gekauert quasi. Und es lief dann da im Gegenwind am Anfang doch recht gut damit. Also ohne, dass ich zu hart gefahren bin, fand ich, hatte ich ein gutes Tempo drauf. Ja.
Ich habe die Rechnung endlich gleich angestellt und ich glaube, das war im Adam-Kopf genauso drinnen. Wir haben alle gewusst, wenn es richtig gut läuft und wenn man halt, wenn es passt, kann man es bis 22 Uhr schaffen und die Chance, dass der Glockner gesperrt wird, war ja sehr hoch. Also ich habe fix damit gerechnet. Ich habe aber gewusst, es wird sehr, sehr knapp und ich habe dann das Rennen halt später mitverfolgt und habe gesehen, du warst ja deutlich vor der Zeit und du warst richtig, richtig schnell unterwegs. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich da mit deinem Tempo irgendwie mitkommen wäre, weil du warst dann ganz ungefährdet, glaube ich, schon fast um 21 Uhr oben beim Tunnelportal Felbertauern, also deutlich vor 10. Stimmt das? War das die richtige Info oder war da die Tracker-Ungenauigkeit irgendwie doch da? Weil ich bilde mir ein, du bist dann doch erst deutlich später mit dem Shuttle durchgefahren. Besser gesagt mit dem Shuttle von Pierre, also nicht mit dem offiziellen.
Ja, also ich war so 21.25 Uhr war ich dann oben, habe bis dahin eben 25 Stunden ordentlich durchgezogen, ohne große Pausen. Und dann war auch der offizielle Shuttle gleich da und hätte ich direkt einsteigen können. Aber ich hätte 32 Euro bezahlen müssen als Radfahrer. Und die Autobahnmaut, um im Auto durch den Tunnel zu fahren, ist irgendwie 14 Euro. Und dann habe ich die erst gefragt, ob das ihr Ernst ist, dass ich mit dem Rad jetzt das Doppelte bezahlen muss wie ein Autofahrer. Und dann haben sie gesagt, ja, weil ich alleine bin und normalerweise wird es halt geteilt, wenn mehr Leute sind. Aber ich war eben der Einzige, der es vor 10 Uhr geschafft hat, die anderen waren hinter mir und hätte ich dann 32 Euro bezahlen müssen. Und dann habe ich oben auch gesehen, dass es mittlerweile die Nachricht gab, dass der Veranstalter einen eigenen Shuttle eingerichtet hat, um diese Zeit zu überbrücken eben zwischen 10 Uhr abends und 5.30 Uhr morgens, damit es fair ist für alle. Und den der Pierre fährt und der nichts kostet. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt spare ich mir lieber das Geld und warte die halbe Stunde. Und fahre dann mit dem Shuttle von Pierre. Und ich musste auch ich musste mal groß auf Toilette, ich musste mal mich mal frisch machen. Und weil ich eben bis dahin 25 Stunden quasi wirklich durchgefahren bin, mal was ordentliches essen, weil ich vorher fast einen Hungerast hatte. Und ich war jetzt nicht traurig, dass ich dann eine halbe Stunde Pause machen musste. Das kam mir eigentlich sehr gelegen. Und oben gab es auch Strom, konnte ich mal was aufladen, Toilette, war warm. Und da hat mir, und ich hatte auch Vorsprung. Also klar, wenn mir jetzt jemand im Nacken gesessen hätte, hätte ich den Shuttle schon genommen, um keine Zeit zu verlieren. Aber das war jetzt nicht kritisch, also habe ich mir da die halbe Stunde Pause gegönnt dann oben. Bin dann gemütlich mit Pierre und noch zwei anderen, die schon einen halben Tag vor uns gestartet sind, im Adventure Race quasi, mit denen dann durchgefahren und es war auch lustig, hat Spaß gemacht. Also war eine gute Entscheidung, finde ich.
Ja, also ich habe das Glück gehabt, also bei mir war richtig was los am Felbertan. Wir haben zusammengewartet, wir sind glaube ich zu sechst oder zu siebt durchgefahren und dann 32 durch sieben, das war dann verschmerzbar. Aber ist, finde ich auch, richtig viel Geld, 32 Euro für 3 Minuten im Auto sitzen.
In Relation zum Auto ist es echt, ja, echt unfair irgendwie.
Ja, und das habe ich aus Prinzip einfach nicht eingesehen, dass ich als Radfahrer das Doppelte bezahlen soll wie ein Autofahrer. Also da hört es bei mir auf dann.
Ganz kurz vielleicht nochmal zurück. Es war wieder der Sölkpass, diesmal bei richtig gutem Wetter. Hast du es genießen können und hast du dann auch verstanden, warum es beim Unknown Race, warum der nicht passierbar war?
Ja, ich habe es verstanden und ich habe es auch genossen. Es ist wirklich sehr schöner Anstieg. Wetter war super, also war dann Mittwochmorgen. Sonnenschein, am Anfang ein bisschen Nebel, der hat sich dann gelichtet. Ganz ruhig, wenig Verkehr, also war sehr schön. Ja. Habe ich genossen.
Du hast gesagt, du hast Teile der Strecke schon gekannt. Also eigentlich ob Kötschach-Mauten spätestens bis Innsbruck wäre es ja eigentlich fast die Race-Around-Austria-Strecke gewesen. Hast du, war das ein Vorteil, dass du die Strecke schon gekannt hast, oder nachdem es eh hauptsächlich am Radlweg war, war das jetzt nicht so wichtig, die Strecke zu kennen?
Naja, also Lesachtal ist schon gut, wenn man es kennt, glaube ich, dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann, wie es da immer hoch und runter geht und mit den Kurven und Anstiegen. Ja, aber dann sind wir doch viel Radweg gefahren, den ich natürlich nicht kannte, weil ich sonst immer die Hauptstraßen eher fahre. Und da habe ich auch oft mal die Abzweigungen verpasst und muss bestimmt 20 Mal umdrehen, weil ich eine falsche Abzweigung genommen hatte oder geradeaus weitergefahren bin und habe dann immer rausgefunden, ich muss immer, wenn es fragwürdig ist, wo ich genau reinfahren muss, immer den kleinsten Weg nehmen. Wenn er noch so klein und verschmutzt ist, trotzdem immer den kleinsten Weg, dann bin ich eigentlich richtig. Weil die Idee vom Veranstalter war ja, uns möglichst weg von Verkehr zu leiten. Und das hat da eben dazu geführt, dass wir öfter mal auch auf Gravelwegen gefahren sind, auf sehr schmalen Radwegen, kleinen Wegen. Da kam man jetzt nicht so schnell voran. Aber es war wenigstens kein Verkehr dann. Aber das war alles neu dann, diese Radwege.
Wir haben jetzt in den letzten Episoden schon gehört, wie schlimm das Wetter dann geworden ist am Ende. Du warst aber ein bisschen vorm Wetter unterwegs. Du hast irgendwie vom Schlechtwetter nicht die volle Ladung abgekriegt. Wie war es denn dann für dich so im letzten Teil des Rennens? Und hast du das irgendwie komplett ohne Schlafpause dann geschafft oder hast du gegen Ende hin nochmal eine kurze Pause einlegen müssen?
Also in der zweiten Nacht bin ich in der Abfahrt vom Gerlospass, bin ich sehr müde geworden. Das war dann, weiß ich gar nicht, 2 Uhr morgens vielleicht. Und wie ihr schon gesagt habt, im oberen Teil ist ja die Abfahrt relativ breite Straße und nicht so steil. Man kann sie rollen lassen und muss eigentlich nicht mittreten. Und da bin ich wahnsinnig müde geworden. Und dann habe ich im unteren Teil, wo die Serpentinen kommen, die ganze Straßenbreite gebraucht, um die Kurven zu kommen. War zum Glück null Verkehr. Und habe da eigentlich die Idee gehabt, ich lege mich unten in Mittersill irgendwo eine Bankfiliale rein und mache einen Powernap, weil es relativ kühl auch war. Aber die waren alle nicht offen zugänglich. Also hätte man eine Kundenkarte gebraucht, die hatte ich nicht und bin nirgendwo reingekommen. Habe es 3-4 Mal probiert und bin da nirgendwo reingekommen. Und bin dann notgedrungen halt weitergefahren, weil es zu kalt war, um mich draußen hinzulegen. Ich hatte ja nichts dabei. Kein Biwaksack, keine Daunenjacke, nichts. Und dann hatte ich das Glück, dass auf dem Weg nach Innsbruck ein Vereinskollege von mir, der da in der Gegend wohnt, auf mich gewartet hat, mitten in der Nacht und mich dann ein Stück begleitet hat, neben mir hergefahren ist. Und wir haben uns unterhalten. Und das hat mich dann wieder rausgeholt aus dieser Müdigkeitsphase. Und das für eine halbe Stunde oder so ist der mitgefahren auf dem Radweg nach Innsbruck. Das war super. Und dann bin ich ja schon in Mutters am Checkpoint angekommen. Da hatte ich dann das Problem, dass wieder die Umleitung war, weil normalerweise wäre es ja über Kütai und Hahnenjoch gegangen. Aber auch da war eben die Gefahr von Schneefall für die späteren Teilnehmer. Dann gab es wieder eine Umleitungsstrecke, die ich noch nicht auf dem Handy hatte, wie die andere. Die hatte ich ja vor dem Start schon runtergeladen, aber die gab es erst während des Rennens. Dann hatte ich das Problem, ich musste die irgendwie aus WhatsApp die Datei rauskriegen auf meinen Computer von Sigma Sport. Das hatte ich noch nie gemacht. Und dann musste ich erstmal am Checkpoint auf Google nach Tutorials suchen, wie man das macht. Die Datei von WhatsApp rein in Komoot und dann von Komoot in die Sigma Sport App und von da über Bluetooth dann auf den Computer. Und das hat mich bestimmt 20 Minuten gekostet, bis ich das hingekriegt habe, weil ich es eben noch nie gemacht hatte. Und dann kurz hinter Mutters hat es dann angefangen zu regnen. Also es war dann gerade Sonnenaufgang. Und dann hat es wahnsinnig geschüttet. Also es war sehr, sehr nass und ich war komplett durchnässt. Es war zum Glück noch nicht so ganz kalt. Dann gab es ja noch diesen Single Trail, den wir gefahren sind, wo ich auch erstmal gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, dass ich da reinfahren muss. Also der Track ging dann irgendwann einfach in so einen 30 Zentimeter breiten Mudge Trail, also wirklich einen Single Trail, den man mit dem Rennrad eigentlich nicht fahren kann. Da bin ich da stehen geblieben und habe geguckt, ob ich irgendwo anders lang muss, aber es ging dann wirklich.
Das war der Vorteil an der späten Startnummer oder dort später hinzukommen, so wie ich, weil da waren die Spuren schon. Da habe ich schon gewusst, okay, das sind keine Mountainbike-Spuren, das sind Rennradspuren. Ich bin richtig. Aber ich habe auch kurz überlegt.
Ja, ich hatte noch keine Spuren, aber ich habe dafür 5 € gefunden auf dem Trail. Und hatte, aber ein paar Wochen vorher hatte ich 5 € verloren im Training selber. Jetzt habe ich 5 € gefunden. Also wie damals vor einem Jahr, wo ich einen Schuh verloren habe und 2 Tage später einen passenden Schuh wieder gefunden habe. Der Herr gibt, der Herr nimmt. Und ja, dann bin ich also mit mehr Bargeld, als ich gestartet bin, bin ich dann weitergefahren. Und dann war das Wetter immer wieder so, ich hatte immer wieder Regenschauer, dann war es wieder trocken, sonnig. Also ich habe die Regenjacke an dem Tag bestimmt 10 Mal an- und ausgezogen, weil die Schauer waren immer sehr intensiv, aber relativ kurz. Dann kam die Sonne raus, dann ist wieder viel zu warm geworden, Regenjacke wieder aus. Nächster Schauer habe ich mir versucht, ob es ohne Regenjacke geht, aber war zu stark oft, dann wieder Regenjacke an. Und dann hinten raus in den ganzen Abfahrten war es leider auch die ganze Zeit nass. Da Faschinerjoch runter und Thüringer Berg und so hatte ich immer nasse Straße, aber öfter auch trockene Abschnitte. Also das Wetter war jetzt nicht so schlimm und es war auch nicht so kalt. Ich habe nicht gefroren. Es war, glaube ich, nicht unter 10 Grad. Und ich hatte das Glück, dass ich ein paar Stunden, bevor die Schlechtwetterfront dann richtig ankam, im Ziel schon war. Und hatte da wirklich Wetterglück, muss man schon sagen, ja.
Mir fällt noch ganz kurz eine Geschichte ein von einem Freund, der hat einmal auch 5 € zu Unrecht bekommen bei der Kasse im Supermarkt, gell? Und er hat sich gedacht, wow, super, da ist ein Fehler passiert, aber die 5 € nehme ich schon mit. Und dann hat er am Nachhauseweg schon irgendwie, glaube ich, einen Defekt gehabt auf seinem Citybike und daheim hat er sich noch irgendwie den Finger eingezwickt oder geschnitten, also jetzt dann so richtig so eine kleine Pechsträhne gehabt und hat gesagt, er geht wieder in den Supermarkt, bringt die 5 € retour, hat sich entschuldigt und seitdem hat er wieder gutes Karma gehabt. Also ich hoffe, dass du da nicht bekommen hast. Okay.
Nee, also ich denke, es war einfach der Ausgleich, dass ich selber das Geld verloren hatte. Und das hat bestimmt auch jemand gefunden dann.
Du hast das Rennen dann gewonnen. Du hast das jetzt als Aerotest benutzt, das Rennen. Bist du sehr zufrieden mit dir selbst wahrscheinlich, aber du hast auch die Organisation sehr gelobt und du hast dich gleich für die Nord-Süd-Variante auch angemeldet.
Ja, also zufrieden war ich auf jeden Fall. Es war natürlich sehr schade, dass wir nicht gegeneinander fahren konnten, Christoph, weil du den frühen Sturz schon hattest. Das war natürlich wirklich schade und ich habe dann am Ende auch, als ich relativ guten Vorsprung hatte, jetzt nicht mehr knallhart durchgezogen, habe dann schon ein bisschen rausgenommen. Musste noch mal eine halbe Stunde Pause machen, kurz vorm Ziel, um meinen Tacho zu laden, weil alles leer war. Und habe mir da keinen Stress mehr gemacht am Ende. Also ich hätte auch 1-2 Stunden eher im Ziel ankommen können. Und habe gerade von den Pausen her dann noch mal ein bisschen Zeit verloren. Ja, und dann kam ich im Ziel an, war super empfangen. Einige Leute da, habe dann gleich was zu essen bekommen, Pizza und Klamotten. Also meine Tasche war noch nicht da, die ich am Start abgegeben hatte, weil ich zu schnell war. Aber der Pierre hat mir dann gleich komplett Klamotten gegeben von sich und ich konnte warm duschen und ich habe beim Pierre im Hotelzimmer konnte ich schlafen, hat mich eingeladen. Also so einen guten Empfang und so, dass die Leute sich so um mich kümmern, hatte ich glaube ich noch nie bei einem Unsupported Rennen. Und auch die Tage danach war es auch super, bin ich auch da geblieben und das war ja eine große Halle, wo es Essen gab und wo sich gut, auch oben hätten wir schlafen können, da gab es extra so Luftmatratzen zum Schlafen, habe ich Mittagsschlaf gemacht und so. Also die Organisation war wirklich top, sehr mit Herzblut und die haben ja extra Bühne aufgebaut am Start und das war alles vom Feinsten. Dann habe ich mich dann gleich angemeldet für Mitte August, Nord-Süd, auch wieder 1000 Kilometer, bisschen weniger Höhenmeter, glaube ich, und freue mich da schon drauf, ja.
Wenn du sagst, du hast das Rennen mit mehr Bargeld beendet, als du gestartet bist, hast du unterwegs nichts einkaufen müssen zum Essen, also hast du bei den Depots so gut Nahrung hinterlegt und trinken, dass du nichts gebraucht hast unterwegs?
Ja, genau. Also ich habe mir immer an jedem Checkpoint 3 volle Trinkflaschen mit Schweineplempe ans Rad gemacht. Hab dann extra noch Schweineplempe in Tütchen als Pulver gehabt, die ich dann unterwegs nachgefüllt hatte mit Wasser von Brunnen. Und es gab ja auch an den Checkpoints Essen, da habe ich auch mal was mitgenommen. Da gab es ja auch Brot und Kuchen und Riegel und Gels. Und da hatte ich auf jeden Fall genug dabei, dass ich nicht einkaufen musste. Ja, das war vorher auch die Taktik.
Kannst du es nachvollziehen, dass es irgendwie kritische Stimmen gibt, dass das eines der ganz wenigen Rennen ist, wo es ein Preisgeld gibt? In einem Betrag, wo man sagen muss, das ist eigentlich kein großer Betrag. Also du wirst wahrscheinlich als Gewinner hast ein bisschen ein Taschengeld bekommen und als zweiter, dritter, glaube ich, hast zumindest einen Teil von deinen Ausgaben herinnen. Und ich habe es dann irgendwie komisch gefunden, dass dann Leute sagen, ja, das ist absolut die falsche Richtung und bei Ultracycling hat ein kleines Preisgeld nichts verloren. Ich finde es eine gute Sache, solange es nicht um Riesensummen geht, weil ich glaube, dann könnte es vielleicht, weiß ich nicht, zu Tricksereien oder zu unfairem Verhalten quasi verlocken. Aber Robert, wie siehst du das?
Ja, also ich fand es gut mit dem Preisgeld. Ich bin es ja gewöhnt, seit ich Rennen fahre, gibt es Preisgeld. Also fängt ja schon, selbst in der U13, U15 Nachwuchsklasse kannst du schon ein bisschen Preisgeld und Taschengeld verdienen. Und ich bin es immer schon so gewöhnt, dass man nach dem Radrennen eigentlich die Nummer abgibt und dafür einen Umschlag kriegt mit Preisgeld. Deswegen ist es für mich eigentlich, am Anfang war es eher ungewohnt, dass es eben bei den Rennen gar nichts gibt. Und das mit dem Preisgeld kann ich jetzt zum Beispiel wieder das Startgeld fürs Rad da finanzieren. Und das fließt sowieso alles wieder in den Sport rein. Also ich habe letztes Jahr 2000 Euro an Startgeldern gezahlt und das geht alles wieder drauf natürlich für den Sport. Und deswegen find ich das schon ganz in Ordnung.
Geht's dir ein neuer Hinterreifen aus?
Also ich fahre den immer noch, der hat noch gut Profil und wegen so einem kleinen Schnitt mache ich mir da keinen Stress. Also ich bin schon so viel Reifen mit Schnitten gefahren. Der wird runtergefahren, bis die Karkasse durchkommt, wie immer.
Das war so, als du noch ein Rackert und ein paar Details von deinem Rad gezeigt hast, auf Instagram hast du dazu geschrieben, die härtesten und schockierendsten Dinge, die veröffentlichst du nicht. Aber du hast halt gezeigt, ein kleiner Riss im Carbonrahmen, ein kleiner Schnitt im Reifen. Und ja, Rad ist trotzdem noch im Prinzip perfekt in Schuss oder zumindest gut genug, wo jeder andere die Nerven wegschmeißt, wenn es ein minimales Knarzen im Tretlager gibt oder irgendwo die Bremsscheibe mal minimal schleift und die Leute werden nervös und laufen ins Radlgeschäft und wollen alles wieder perfekt haben und du fährst halt das Radl wirklich so richtig zu Ende.
Also ich habe da auch Kritik dafür bekommen, dass es unverantwortlich wäre und wegen der Sicherheit und so. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass so kleine Sachen, dass es nichts macht. Also ich bin schon so viel Reifen gefahren mit Schnitten und es ist so ein kleiner, also ich kann es schon einschätzen, denke ich mal, ob jetzt so ein kleiner Riss oder so eine kleine Delle im Rahmen, ob das gefährlich ist oder nicht. Und das hält ja schon seit Jahren. Ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass man nicht das beste Topmaterial braucht. Man braucht kein 10.000 Euro Rad für so ein Rennen. Man kann es auch mit einem relativ alten Rad fahren. Man kann es auch fahren, wenn das Rad jetzt nicht 100% in Schuss ist. Und dieser ganze Perfektionismus, der nervt mich sowieso immer. Wenn die Leute da mit ihren, weil die denken, die müssen alles perfekt haben und alles super in Schuss. Und dadurch, dass ich so viel Rennen fahre, habe ich gar nicht die Zeit, um das jedes Mal alles neu zu machen. Und im Training fahre ich ja auch, also noch viel schlimmeres Material, im Winter gerade. Und da ist auch noch nie was passiert wegen Material jetzt. Also wenn ich gestürzt bin, dann halt, weil ich weggerutscht bin irgendwo. Deswegen mache ich mir da keinen Stress und wollte halt nur zeigen, es geht auch anders. Und man kann auch mit älterem Material, was nicht 100% in Schuss ist, kann man auch gut fahren. Das wird eh überschätzt, meiner Meinung nach. Das ganze Materialthema und Setup-Thema. Da gibt's einen Fetischismus und die Leute fotografieren ständig ihre Räder und New Bike Day hier und da und das müssen sie noch haben und gewachsene Kette und Tubeless und alles. Und ich fahre ja immer noch Schläuche normal, ordentlich Traktorenöl auf der Kette, oldschool und das funktioniert auch. Also ich meine, früher sind auch alle so gefahren und es ging auch. Warum soll es jetzt nicht mehr gehen?
Und ja, gerade die Kritik am Reifen, weil auch ein neuer, perfekter Reifen kann die Luft verlieren, dann ist es, und so gefährlich ist es wirklich nicht, wenn der Hinterreifen Luft verliert, dann steuert man das aus, tut einen neuen Schlauch rein
vielleicht und weiter geht's. Vielleicht nicht ja, empfehlen, also das ist schon klar, wenn man das gut einschätzen kann, wenn man so viel Lebensradkilometer gemacht hat, wie der Robert, kann man das glaube ich besser einschätzen. Als sogar mehr Einsteiger ist es schon zu empfehlen, dass es zumindest in Ordnung ist, das Radl. Es muss nicht das Beste sein, hundertprozentige Zustimmung, es muss nicht teuer sein, es muss nicht top sein, aber es durchchecken zu lassen ist schon gut. Und erst wenn man ein absolut abgebrühter Fuchs ist, wie der Robert, dann kann man das, glaube ich, selbst ganz gut einschätzen.
Ja, also ich will jetzt auch nicht dazu aufrufen, mit schlechtem Material zu fahren, aber gesunden Menschenverstand einfach einschalten. Oft geht noch mehr, als man denkt beim Material. Also kann man noch mehr rausholen an Kilometern, als man denkt.
Ansonsten gibt es immer noch das 20.000 Euro Canyon Bahnrad und mit ein bisschen Bastlerei kriegt man sicher eine Schaltung hinten drauf. Dann ist man jedenfalls aerodynamisch unterwegs.
Ich habe nur eine ganz wichtige Frage. Die reine Lehre, die du definiert hast, die den puren Radsport ohne den ganzen Schnickschnack, ohne den ganzen Lifestyle propagiert. Was sagt die reine Lehre zum Aero-Kanister? Ist das Ganze konform? Oder widersprichst du dir da irgendwie selber? Oder musst du vielleicht die Lehre anders definieren in Zukunft?
Also es ist auf jeden Fall konform. Und das Gute ist ja, ich bin der Einzige, der über die reine Lehre bestimmt. Ich bin das Gremium quasi und ich kann mir das immer so hinbiegen, wie ich es gerade brauche. Und das mache ich auch schamlos. Also wenn ich jetzt ein Rad hätte, auf einem mit Scheibenbremsen, würde ich das auch erlauben. Also die reine Lehre ist komplett willkürlich, so wie ich es gerade brauche. Und so passe ich das immer an.
Sehr schön. Also wir wünschen dir alles Gute weiterhin. Viel Erfolg, den wirst du sicher haben. Und ja, bin ganz gespannt auf diese Rundfahrt in der Karibik. Das werde ich wieder ganz genau verfolgen, wie die Unterkunft sein wird, wie die Teambusse sein werden und wie das Rennen an sich ablaufen wird.
Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns demnächst wieder sehen und gemeinsam an einer Startlinie und hoffentlich an der Ziellinie dann stehen.
Ja, würde ich auch gerne. Aber welche Chance gibt es dafür? Also du hast schon mal anklingen lassen, Transpyrenees vielleicht im Oktober?
Genau, das habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig zugesagt, weil das ist für mich mehr oder weniger so ein Backup-Rennen, wenn das Transcontinental nicht gut laufen sollte. Aber nach dem Transcontinental habe ich noch keine genauen Pläne für den Herbst. Und beim King of the Lake werden wir uns nicht sehen, obwohl du jetzt aerodynamisch zugelegt hast, aber da ist, glaube ich, das mit dem Reglement doch ein bisschen genauer. Und ja, wir werden sicher wieder ein Rennen finden.
Ja, also wäre natürlich schön, wenn wir dieses Jahr noch eins gemeinsam fahren. Aber wenn nicht, dann wünsche ich euch natürlich auch alles Gute für Three Peaks und Transcontinental. Werde ich natürlich auch verfolgen. Und ich bin heilfroh, dass ich kein Transcontinental fahren muss, dass ich keine Routenplanung machen muss. Also da bin ich wirklich froh und das juckt mich gar nicht, dass ich da dieses Jahr nicht fahre. Und eigentlich wollte ich Race Around Poland fahren, also unsupported Weltmeisterschaft. Aber habe das jetzt hingeschmissen für die Rundfahrt in der Karibik eben. Also ich fahre dann doch lieber 2 Wochen mit einem Team in der Karibik, als 10 Tage alleine in Polen rumzufahren.
Sehr gut. Also danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute.
Ja, lieber Aerobert, ich hoffe, du nimmst den Namen an. Bis zum nächsten Mal.
Ja, nehme ich schon an. Aber jetzt gerade ist das Thema genau das Gegenteil. Also fürs Rad, da versuche ich gerade mein Rad leicht zu machen und baue alles Mögliche ab und überlege, ob ich den Rahmen noch abschleifen soll, den Lack runterschleifen und ob ich noch ein paar Löcher reinbohre in die Kettenblätter, wie man es früher gemacht hat. Also mein Rad ist jetzt knapp unter 6 Kilo, aber da geht schon noch ein bisschen was, glaube ich.
Viel Erfolg dabei.
Ja, also danke euch. Ciao.
Podcast-Werkstatt.